2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 4. Oktober und es ist diesmal eine sehr, sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit. Es ist 12 Uhr mittags, also sehr, sehr weit vor 19.10 Uhr. Und ich begrüße euch zum VDS des Spiels des FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Und wir begrüßen das allererste Mal von der Tabellenspitze. Zum ersten Mal seit 18. März 2022, also 1,5 Jahre her. Und der 1. FC Nürnberg rangiert aktuell auf Platz 8, also sehr durchschnittlich bisher. Wie es zu diesem Format gehört, ist auch ein Gast an Bord, der Kadepp Podcast, den kennt ihr ja inzwischen. Und es gibt ja auch ein drittes Mitglied, den habe ich heute zu Gast. Moin Sebastian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Da du zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, muss ich dich einmal kurz mit den drei Fragen belegen. Wer bist du, was machst du und warum der 1. FC Nürnberg?
Ja, ich bin Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten und allem, was da inzwischen mit dazugehört. Nürnberger Zeitung, nordbayern.de, nn.de, viele Portale inzwischen, die wir da bespielen und natürlich auch den Podcast. Ja, das mache ich. Ich schreibe, ich nehme Podcasts auf und manchmal auch Videos. Und warum der 1. FC Nürnberg? Naja, ich bin in Nürnberg geboren und mein erstes Spiel in einem Stadion war der 1. FC Nürnberg. Als Journalist hat man natürlich irgendwann dann vielleicht eine gewisse Distanz, eine gesunde Distanz vielleicht dazu. Über den Nachbarn hier, die Spielvereine berichte ich auch ab und zu. Insofern ja, ist es nicht nur der eine Verein, der mich im Alltag beschäftigt, aber viel auch der 1. FC Nürnberg.
Als Sportredakteur denkst du ja, wie du eben meinst, logischerweise nicht nur den Fußball ab, sondern auch Basketball, Eishockey und bestimmt habt ihr auch noch andere Sportarten bei euch in Nürnberg, wo ihr auch ganz gut seid. Was kam zuerst in dein Leben? Fußball?
Ja, Fußball kam tatsächlich zuerst. Selber natürlich im Verein gespielt ab der Grundschule und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil dann standen im Halbjahreszeugnis 2 Fünfer und die Fahrten zum Training waren sehr lang und dann habe ich dieses Kapitel beendet. Und später ist es dann vor allem Basketball geworden oder ist es heute auch immer noch. Handball haben wir ja auch, darüber möchte ich auch ab und zu. Ja, große Bandbreite hier auf jeden Fall. Nicht so ganz leicht, das immer alles abzudecken, sodass alle zufrieden sind.
Kannst du dich an deine erste Spielerin mit dem 1. FC Nürnberg?
War tatsächlich gleich gegen den FC Bayern München, also sozusagen das große bayerische Derby sozusagen. Ich glaube... Nee, tatsächlich kann ich mich nicht mehr ans Endergebnis erinnern. Es war ein 1-0, aber ich weiß nicht mehr für wen, peinlicherweise. Aber das war tatsächlich gleich mal ja, ein guter Einstieg, um den Verein kennenzulernen und ein volles Stadion zu sehen.
Darfst du eigentlich sowas sagen mit bayerisches Derby? Ich dachte, ihr seid Franken.
Ja, das würde, wäre es jetzt unser Podcast, mir sicherlich sofort auf die Füße fallen. Aber ich habe es nicht so mit Patriotismus und auch nicht mit Lokalpatriotismus, aber wenn ich hier geboren bin und es hier auch ganz gern mag. Aber ja... Technisch gesehen Franken, aber am Wochenende ist Landtagswahl und die wird halt dann doch für Bayern abgehalten und nicht für Franken.
Ja, das stimmt. Kann man denn gleichzeitig Fan und Journalist sein, gerade nach der letzten Saison?
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also so über die Jahre entwickelt man vielleicht auch so eine gewisse gesunde Distanz, wenn man dann mit den ja, Akteuren da zu tun hat, irgendwie bei so einem. Also als Fan würde ich mich tatsächlich da nicht mehr bezeichnen. Ich bin Fan von Sportarten eher, würde ich sagen. Also tatsächlich eben vielleicht von Basketball und Fußball. Und ja, es ist immer so, ich meine, ganz viele denken immer, wir Journalisten irgendwie, wir freuen uns, wenn der Verein verliert, dann haben wir irgendwie mehr zu schreiben. Aber so ist es dann doch nicht. Also natürlich freut man sich schon eher über positive Berichterstattung und hat Bock darüber, vielleicht eher über erfolgreiche Zeiten zu schreiben und zu berichten, als über ständige Krisen. Ja, also Fan, nein. Aber natürlich freut es mich doch, wenn unsere Vereine hier irgendwie gewinnen.
Wie ist denn eigentlich so dein Fazit der letzten Saison? Wonach hat es deiner Meinung nach gelegen? Es lief ja schon sehr, sehr viel schief.
Ja, also drei Trainerwechsel sprechen nicht unbedingt für eine besonders, wie soll ich sagen, gut geplante Saison. Also als Dieter Hecking Sportvorstand geworden ist in Nürnberg, hat man irgendwie immer so das Gefühl gehabt, man muss nur drauf warten auf den Tag, wo er dann nicht mehr nur Sportvorstand ist, sondern vielleicht auch noch Cheftrainer wieder wird, was er ja davor viele Jahre war. Dieser Punkt war dann letzte Saison erreicht. Also ja, woran lag's? Die Mannschaft war, glaube ich, nicht so zusammengestellt. Man hatte ja davor eine recht erfolgreiche Saison. Es hat sich dann erst relativ kurz vor Saisonende so aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Und da hätte man natürlich wunderbar drauf aufbauen können. Aber dafür war dann, glaube ich, das Personal nicht das Richtige, das man verpflichtet hat. Und dann ist man halt ja in so einen typischen FC Nürnberg-Modus gekommen. Also irgendwie Stimmung hat sich verschlechtert, Ergebnisse haben nicht gepasst. Dann probiert man es mit einem zweiten Trainer, der mit Markus Weinziel für mich wirklich tatsächlich genau die falsche Wahl war, die man da hätte treffen können. Also ein Trainer, der dann vor allem irgendwie defensiv gut stehen wollte und nicht mehr so allzu viel auf Fußball gesetzt hat. Gleichzeitig dann aber immer betont wurde, dass die Mannschaft eigentlich so zusammengestellt wurde, dass sie Fußball spielen will. Und das hat dann hinten und vorne nicht gepasst. Dann hat man diesen Fehler irgendwann korrigiert und dann haben es Dieter Hecking und Christian Fiel dann so im Duo und im Tandem dann irgendwie noch so hinbekommen diese Saison. Und ja, man hat natürlich da schon gemerkt, auch wenn die Saison davor echt erfolgreich war, dass halt einfach so ein Rucksack dann auch aus diesen ganzen Jahren dann doch noch mitgeschleppt wurde von diesem Fastabstieg in die dritte Liga. Ja, das ist einfach sofort spürbar, das wird dann sofort wieder aufgerufen, die Stimmung ist sofort wieder dementsprechend. Und ja, jetzt in der Saison läuft sie aber durchaus anders.
Wie du halt meintest, drei Trainer in einer Saison ist schon ordentlich und das spricht auch für ein bisschen Chaos im Club, wortwörtlich dann im Club. Jeder auch sein eigenes Konzept hat, dementsprechend eben wieder Spieler ein- oder aussortiert. Kann man dann, weil es hatte dein Podcast-Kollege Uli einmal in einem Podcast gesagt oder bei uns auch in der vor der Saison, also im vor der Saison Vorschau kurz, kann man Verletzungspech wirklich als Hauptausrede einführen oder als Hauptargument einführen, warum es nicht lief?
Nee, das würde ich auf keinen Fall so sehen. Also natürlich kam es dann vielleicht auch ein bisschen geballt und ist schon klar, es gibt immer Unterschiede, welche Spieler sich verletzen, welchen Einfluss das dann hat irgendwie auf so eine Saison, ob das dann eben Führungsspieler sind, die vielleicht nicht nur jetzt von ihrer fußballerischen Leistung wichtig sind, sondern die vielleicht auch die Lautsprecher sind auf dem Platz oder in der Kabine und die sich dann natürlich auch anders einschalten können, wenn sie fit sind und dabei sind und nicht dann Verletztes vielleicht so aus der zweiten Reihe tun. Aber als Hauptgrund darf das, glaube ich, bei einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg, der so aufgestellt ist und dann auch relativ breit aufgestellt ist, darf das kein Argument sein. Also 11, 12, 13 Spieler zu finden, die eine deutlich bessere Saison hinbekommen als die letzte, müsste drin sein.
Die aktive, also sagen wir so, bevor ich da auf das Thema reinkomme, letzte Saison hatte ja Dieter Hecking übernommen, der ja Sportchef ist bei euch. Und jetzt hier Christian Fiel als Trainer da ist. Und Dieter Hecking ist ja von eurer Fanszene kritisiert worden. Kannst du mir nachher erzählen, wie es aktuell der Stand ist. Aber er ist ja damals kritisiert worden beim letzten Spieltag gegen Paderborn. Es gab ja eine Aufforderung zum Rücktritt mit dem Zitat, keinen falschen Stolz zeigen, Dieter, Rücktritt vor Entlassung zum Wohle des Vereins. Das hat er nicht getan. Weiß, warum nicht? Also, ich sag mal so, im Grunde hat er ja alle Ziele nicht erreicht. Platz 14 in Liga 2 ist schon sehr aussagekräftig und ich würde wetten, dass jeder andere Club schon mal durchgegriffen hätte.
Ja, kann durchaus sein. Das Problem ist halt, dass man sehr viel Fluktuation hatte in den Jahren davor, auch auf dieser Position letztendlich dann, dass man, glaube ich, gesagt hat, okay, wenn wir jetzt zu diesem späten Zeitpunkt, die Sommerpause ist ja dann doch nicht überschaubar, wenn man zu diesem späten Zeitpunkt dann handelt, dann musst du halt im Prinzip im Sommer wieder komplett bei Null anfangen. Und das wäre natürlich auch super schwierig gewesen. Also letztendlich waren die Planungen wahrscheinlich weit vorangeschritten für die neue Saison. Es war relativ klar, dass dann eben Christian Fiel so aus der zweiten Reihe dann Cheftrainer werden soll. Und wäre da in Dieter Hecking zurückgetreten, dann hätte man natürlich bei allem Themen im Prinzip wieder bei Null anfangen müssen und das dann bis zum neuen Saisonstart hinzubekommen, wäre wahrscheinlich sehr schwierig geworden. Also ja, ich glaube, man hat sich dann auch bei einige Stimmungen unter den Fans dafür entschieden, sozusagen auf Konstanz und quasi ja Dieter Hecking und Olaf Rebbe sozusagen noch eine neue Chance zu geben, dass die eine bessere Mannschaft zusammenbauen und dass es eben dann unter Christian Fiel besser wird. Und ja, bislang kann man vielleicht sagen, war es die richtige Entscheidung.
Aber würdest du sagen, dass die, sag mal, Anti-Haltung gegenüber Hecking ein bisschen abgeflacht ist oder ist man immer noch so, ich sag mal, gegen ihn, weil er quasi schon, ich sag mal so, den ersten FC Nürnberg fast schon sportlich richtig mies reingeritten hat, ne? Mit dem Abstieg fast.
Ja, gut, man darf natürlich auch nicht verkennen, dass er davor auch eine sehr gute Saison sozusagen mitgeprägt hat, letztendlich dann irgendwie als Sportvorstand. Das ist ja auch nicht zu diskutieren. Ist ja auch immer die Frage, wie viel Fehler oder wie viele schlechte Spielzeiten gesteht man irgendwie den Verantwortlichen zu. Also ich würde sagen, dass so in so einer breiten Masse ist die Kritik jetzt etwas zurückgegangen im Laufe der neuen Saison. Bei der organisierten Fanszene ist es, glaube ich, nach wie vor da und unverändert. Da geht es, glaube ich, jetzt dann auch vielleicht nicht nur so um sportliche Themen. Da geht es ja dann zum Teil darum, dass man das Gefühl hat, dass Dieter Hecking sich vielleicht nicht so mit dem Club identifiziert, wie man sich das wünscht von so einer Person mit dieser Verantwortung auf diesem Posten. Also es gibt die Jahreshauptversammlung dann jetzt noch in diesem Jahr und da ja ist so der Plan der Ultras, dass man mit Raphael Schäfer, so einem ja verdienten Ex-Spieler, jemanden dann im Aufsichtsrat sozusagen mit installiert und der vielleicht einen gewissen Kulturwandel einläutet. Ob er das kann und ob er dafür der richtige Mann ist, melde ich zumindest mal vorsichtige Zweifel an.
Wie ist denn der aktuelle Stand dazu mit Raphael Schäfer? Also würde er das machen oder würde er es nicht machen? Oder was, also warum schlagen die denn ausgerechnet ihn vor? Was, also einfach jetzt nur, weil er rein historisch zur, ich denke mal, Pokalmannschaft gehört hat, die den Pokal gewonnen hat, 2006, 7, 8 ungefähr in dem Dreh war das, glaube ich, gegen Stuttgart. Was qualifiziert ihn jetzt dazu, von den Fans auserkoren zu werden für diese Position?
Ja, er wollte sich nach seiner aktiven Karriere eigentlich auch immer weiter einbringen im Verein. Ist dann dabei, glaube ich, auf Widerstände gestoßen. Also hat ihm dann so diesen ja etwas merkwürdigen Posten des Torwart-Koordinators irgendwie gegeben, wo er dann, glaube ich, selber nicht so recht wusste, was er da jetzt eigentlich machen soll. Und das ging dann auseinander. Und ja, er hat immer wieder betont, dass er gerne sich für den Verein einbringen will. Dann ist man ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Und ja, es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen diese Mischung, ein Spieler, der ja mit zum letzten großen Erfolg beigetragen hat, dieses Vereins, einer, der natürlich sehr lange im Verein war, dem man zutraut, dass er da sozusagen vielleicht ein bisschen die Stimmungen anders aufgreift ja, ein bisschen der Wunsch vielleicht auch da ist, dass man den Fokus wieder ein bisschen anders legt. Also in den vergangenen Jahren ist natürlich auch viel der Versuch da, das Verein sich ein bisschen anders aufzustellen. Man hat gemerkt, aufgrund des fehlenden sportlichen Erfolgs sind auch ein bisschen Fans weggeblieben oder sind nicht mehr so verbunden mit dem Verein, wie das mal war. Versucht da mit vielen Aktionen gegenzusteuern und vielen Leuten gefällt das wiederum nicht. Viele sind der Meinung, man muss da ein bisschen sich aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Zusammenstellung der Mannschaft und dass da wieder die Erfolge kommen und dann kommt vielleicht auch der ganze Rest. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Wo fängt man dann an? An welchem Punkt? Aber ja, also Raphael Schäfer hat sich da bereit erklärt, wird antreten zu dieser Wahl und ja, wird natürlich spannend, ob sich da die Leute sozusagen gegen so eine verdiente Person stellen werden. Das glaube ich eher nicht. Also bin ich relativ sicher, dass er in das Gremium gewählt wird. Was dann passiert, muss man mal abwarten.
Oder auch ein Tipp an Raphael Schäfer, wenn du was für den Verein machen willst, gerne mal in die Kurve gehen. Das geht auch. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Die lief ja jetzt bei euch nicht so optimal, um das jetzt mal nett zu formulieren. Es gab jetzt im Sommer einen großen Umbruch. Also ich habe auf einer einschlägigen Seite mal nachgezählt, also ob das jetzt stimmt, kannst du mich gleich korrigieren. 17 Abgänge, 15 Zugänge.
Boah, das klingt jetzt gewagt. Da müsste ich nochmal rein und durchzählen, aber weiß nicht, ob da jetzt viele vielleicht noch Nachwuchsspieler mit drin sind, erscheint mir jetzt etwas viel.
Also genau, viele aus der eigenen U23, die habe ich erstmal als Zugänge mal mit dazu gezählt. Ja. Unter anderem auch neuer Trainer Christian Fjell, der, du meintest, kurz, also am Ende der Saison mit Dieter Hecking ein bisschen zusammen was gemacht hat oder war das schon erst ab Sommer nach der Saison?
Nee, also er war tatsächlich dann eben mit der Trennung von Markus Weinkierl, war er dann ja Co-Trainer und Dieter Hecking Cheftrainer, wobei immer die Frage so ein bisschen war, wie die Rollenverteilung wirklich ist, ob das jetzt nicht vielleicht sogar schon mehr Christian Fehl ist, der da sportlich-taktisch den Ton angibt und Dieter Hecking eher so als Schutzpatron da drüber stand und sozusagen vielleicht ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit von Christian Fehl weggehalten hat. Das vermag ich tatsächlich nicht genau so zu sagen, wie es war, aber man hat schon gemerkt, er wird da sozusagen jetzt wurde dann sozusagen noch mehr herangezogen, in Anführungszeichen, und hat dann eben konnte so nach und nach ein bisschen reinwachsen und dann ist relativ schnell eben die Entscheidung gefallen, dass er dann als Cheftrainer weitermachen darf.
Also ein Umbruch wiederum heißt ja, also auf der einen Seite, man ist zur Wiedergutmachung verpflichtet und wiederum auch heißt es ja auch, man muss ja nach einiger Zeit mal wieder, also im Grunde ist es das, was man aus Nürnberg gefühlt schon seit Ewigkeiten wieder hört, man will gerne mal wieder oben angreifen, weil man durchaus Erstliga-Gedanken ja hat. Das spreche ich den ersten FC Nürnberg ja auch gar nicht ab, weil als ich Fußballfan geworden bin, der erste FCN war ja ein Erstliga-Club. Und dass man so langsam da versucht, sich da wieder zu etablieren, gefühlt so every year the same procedure. Also wie sieht es für dich deiner Meinung nach aus?
Ja, also natürlich perspektivisch will man irgendwie wieder in diese erste Liga. Aber man hat jetzt, glaube ich, die letzten Jahre auch gut gezeigt bekommen, wie schwierig das ist und dass eben andere Clubs da ganz schöne Schritte gemacht haben. Also sowohl finanziell, was vielleicht die Infrastruktur angeht und die eben auch inzwischen um ganz andere Spieler mithalten können. Deswegen gab es so keine wirkliche Prognose. Vor der letzten Saison gab es ja das Ziel, im oberen Drittel zu landen. Das ist dann gründlich schiefgegangen. Deswegen hat man sich in der Saison oder vor der Saison, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten mit solchen Prognosen. Ich glaube, man will einfach ganz gern eine möglichst sorgenfreie Saison spielen, nicht wieder bis kurz vor Schluss zittern müssen und dann darauf aufbauen und vielleicht eben ja eine Mannschaft entwickeln und auch mal einem Trainer Selbstvertrauen und Stabilität sozusagen mitgeben, um dann darauf aufzubauen und besser weiterzuarbeiten. Und bislang ist es recht wild noch, würde ich sagen, aber zumindest ist das Umfeld schon mal wieder deutlich positiver gestimmt, weil der erste FC Nürnberg in der Saison einfach versucht, wenigstens wieder Fußball zu spielen und offensiv Fußball zu spielen und sich Chancen rauszuarbeiten. Das war dann letzte Saison über weite Strecken tatsächlich komplett Mangelware und man merkt, wie schnell dann auch wieder die Stimmung hier ein bisschen kippen kann, dass die Leute wieder deutlich positiver gestimmt sind und damit gehen, auch mal Fehler verzeihen, wenn überhaupt der Versuch erkennbar ist, dass man Bock hat, irgendwie Fußball zu spielen und nicht nur quasi irgendwie da versucht, mit der Brechstange und einer guten Defensive irgendwie durchzukommen.
Du meinst ja, eine sorgenfreie Saison hieße im Grunde, im Mittelfeld wäre erstmal so ein guter Richtwert, erstmal da zu bleiben.
Ja, ich glaube, damit könnten alle gut leben, ob dann alle im Umfeld damit zufrieden sind, weil natürlich immer im Hinterkopf ist, dass man da andere Ansprüche hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, so von der Wahrnehmung würde man, glaube ich, mit einem guten Mittelfeldplatz erstmal sehr gut leben können in der Saison. Ja.
Die bisherige Saisonleistung war ja sehr durchschnittlich. Man steht ja auf Platz 8, ich glaube 12 zu 13 Tore, 12 Punkte hatte ich, glaube ich, mir notiert. Mhm. Sonst korrigiere ich mich gleich. Also es ist von den Zahlen her sehr, 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 sehr Mittelfeld. Sehr, sehr durchschnittlich. Und genauso war ja auch eure erste Halbzeit gegen Magdeburg. Ihr habt gegen Magdeburg gespielt, jetzt letzten Sonntag. Also eine Halbzeit war hui, die andere pfui. Mhm. Ist das, also ich habe auch in euren, logischerweise auch in eurem Podcast auch in der letzten Folge gehört, also auf der einen Seite war man schon sehr begeistert, auf der anderen Seite war man frustriert. Ist das, also klingt für mich jetzt nicht nach sorgenfrei.
Nee, vielleicht nicht. Das ist dann vielleicht der berühmte fränkische Pessimismus, dass eine Halbzeit hui und eine pfui schon super ist. Sehr gut, wenn du bei uns im Podcast reingehört hast und irgendwas über Fußball entdeckt hast, das freut uns auch. Das ist ja eher Mangelware bei uns im Podcast, wo wir meistens über Kulinarik und andere Themen.
Kefirkulturen und sowas und Igel und
ja.
Liebe Grüße an Fari.
Ja, genau. Also wenn ihr mal, wenn irgendwer über was über Fußball wissen will, dann vielleicht lieber euren Podcast hören. Aber wie auch immer. Die erste Halbzeit gegen Magdeburg oder weite Teil der ersten Halbzeit waren tatsächlich erschreckend einigermaßen. War Magdeburg hat, glaube ich, das gezeigt, was sie so an guten Tagen zeigen können. Und der Club hat sich wirklich wahnsinnig wieder schwer getan mit seinem Aufbauspiel. Das gab es schon ein paar Mal auch in der Saison. Also man hat auch gegen Hannover eine katastrophale erste Halbzeit gehabt und dann eine sehr gute zweite. Also zieht sich so ein bisschen durch. Kann man vielleicht ein bisschen damit erklären, dass einige junge Spieler in diese Mannschaft gerückt sind. Aber nicht nur, also gegen Magdeburg waren diese jungen Spieler zum Teil auch draußen und kamen von der Bank. Insofern ist das jetzt nicht das einzige Argument dafür. So genau erklären kann man es, glaube ich, noch nicht. Also Christian Fehl ist, glaube ich, auch schon in der Vorwoche darauf angesprochen worden. warum seine Mannschaft irgendwie immer erstmal in Rückstand geraten muss, bis sie dann in die Gänge kommt. Das würde er natürlich wahrscheinlich selber auch sehr gerne abstellen, aber noch kriegen sie es nicht hin. Dafür aber immerhin dann eben diese Comeback-Qualitäten, die man letzte Saison im Prinzip auch nicht gesehen hat. Also da war es oft so, wenn dann ein Rückschlag kam, dann war das Ding irgendwie auch fast schon durch. Das ist in der Saison definitiv anders. Also selbst Nürnberg hat immer wieder Rückstände aufgeholt. Ja, teilweise haben wir noch gewonnen oder zumindest noch einen Punkt geholt. Also das ist ja auch schon mal eine Qualität, die man auch erstmal haben muss. Wie gesagt, besser wäre es natürlich aber auch mal vielleicht in den ersten Rückstand zu geraten oder nicht wie gegen Magdeburg lange der eigenen Form hinterher zu rennen und dann noch zu gewinnen.
So kam es jetzt die Saison jetzt bei euch öfter vor? Erst Rückstand und dann kam erst die Leistung?
Ja, das kam definitiv öfter vor in der Saison. Also ich muss das mal nachschauen, aber gefühlt fast in jedem Spiel, also gegen Magdeburg ist mir jetzt nicht in Rückstand geraten. Pokalwettbewerb ist auch nochmal anders gelagert und Osnabrück war es so, dass man ja sogar ja 13-0 geführt hat, dann aber hinten raus noch ein vogelwildes Spiel geliefert hat und dann fast noch das Spiel 3-3 ausging.
Stimmt.
Also da war es mal umgekehrt, aber ja, ansonsten war es oft sozusagen die Regel, dass die Mannschaft erst in Rückstand gerät oder zumindest sich erstmal schwer tut. Ja. Genau.
Also Fabian Hürzeler hingehört. Also was heißt, wenn Elias Saad zum 1-0 dribbelt, also wissen wir, da kommt dann was an Widerstand.
Ja, da kommt was an Widerstand. Wie gesagt, also das ist schon fast ein bisschen erstaunlich, wie einfach es fast scheint, dann irgendwie umzuschalten, umzustellen, dann vielleicht noch einen Tacken mehr drauf zu packen. Also es ist nicht so, dass Nürnberg vorher dann irgendwie immer schlecht spielt. Also das, wie gesagt, jetzt mal die erste halbe Stunde gegen Magdeburg und die erste Halbzeit gegen Hannover auf jeden Fall mal ausgeklammert. Das war wirklich miserabel. Aber ansonsten ist es auch nicht so, dass sie schlecht anfangen. Also sie haben schon auch ihre Chancen. Gerade auch gegen Braunschweig haben sie in der Anfangsphase dominiert. Das Spiel in Kaiserslautern, das 1-3 verloren ging, klingt klarer als es war. War eigentlich ein starker Auftritt. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied, den man vielleicht bisher feststellen kann, ist, dass die Mannschaft sich einfach diese Chancen wieder rausspielt. Also in der letzten Saison war es wahnsinnig schwierig, da überhaupt Chancen irgendwie zu kreieren. Das hat sich unter Christian Fehl deutlich geändert. Ich habe es ja schon gesagt, es wird wieder Fußball gespielt. Das Manko war halt oft jetzt noch, dass dann diese Chancen nicht verwertet wurden. Aber allein, dass sie wieder da sind, diese Chancen, dass dieser Offensivfußball gezeigt wird, den Christian Fehl auch schon beim Nürnberger Nachwuchs vorher sozusagen ja hat einstudieren lassen und praktizieren lassen. Das versöhnt, glaube ich, schon einige auf jeden Fall damit, auch wenn dann nicht immer jedes Ergebnis passt.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was Samstag uns da erwartet. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor, die Kehrwieder Kreativbrauerei. Seit letzter Woche ist es offiziell. Kehrwieder stattet nicht nur das Millanton aus, sondern auch seit diesem Monat die erste Frauenmannschaft des FC St. Pauli. Ich selbst war vor 2 Wochen beim Spiel der ersten Frauen gegen den TSV Barmke und da ist mir schon das Kehrwieder Plakat am Zaun aufgefallen, habe mir aber nicht mehr dabei gedacht, dass es schon normal ist, dass der Name Kehrwieder durch den FC St. Pauli Kosmos schwirrt. Jetzt ist aber offiziell. Die erste Frauenmannschaft hat auf ihren Social-Media-Kanälen die Zusammenarbeit veröffentlicht, die Mannschaft an Heimspieltagen mit Bier, also hauptsächlich die Spezialitäten UNN, IPA alkoholfrei und Prototyp, versorgen wird. Übrigens Schnecke Kaller, sehr fotogen, gefällt mir. Ich freue mich, das Millanton-Team auch, Kehrwieder und der FC St. Pauli, das passt. Für weitere Informationen über die Biere findet ihr auf kehrwieder.bier und bitte denkt daran, Bier bewusst zu genießen. Werbung Ende. Neben den 3 Punkten hat eine Aktion auf der Tribüne auf euch aufmerksam gemacht. Also auf sich, außer nicht auf euch, also jetzt auf sich. Also ich habe jetzt in Medien davon jetzt wenig gelesen, weil ich glaube, wenn man jetzt nicht Max Eberl öffentlich als ein bestimmtes Wort beleidigt, dann kommt man auch nicht in die Medien, wenn man einen jungen Spieler in der U23 kritisiert. Es gab ein Spruchband gegen Niklas Wilson Sommer. Sprich, also Zitat, Mehrwert für die U23 oder doch fürs Performance-Marketing. Einmal zur Erklärung für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, worum es geht. Niklas Wilson-Sommer ist 25 Jahre alt und wurde für die U23 des FCN verpflichtet, spielte vorher bei Waldhof Mannheim, war vor 2 Monaten vereinslos. Ist nicht wichtig, muss man sich nicht merken. Und hielt sich vorher beim 1. FC Nürnberg fit. Wilson ist nebenbei auch noch TikToker und Twitch-Streamer und hat auf Instagram 900.000 Menschen, die ihm folgen, auf TikTok 800.000, auf YouTube ist er auch noch aktiv und macht da Streams mit allen möglichen Personen und macht auch Reaction-Videos. Und es ist ja jetzt seit einigen Jahren auch so, dass immer mehr Menschen auf solchen Kanälen Reichweite generieren. Die Anzahl der Follower und Followerinnen gehen halt in die Millionen. Darunter sind auch einige Fußballer. Auch jetzt keine bekannten Spieler, soweit ich glaube ich weiß. Ich weiß, dass Arturo Vidal macht das in Brasilien oder Chile, wo er aktuell da unterwegs ist, ein bisschen, aber nur nebenbei ein bisschen. Wir reden gerade von Regionalliga. Das erste Beispiel, und ich glaube, das dürftet ihr auch erfahren haben, ist dieser Nader Jindawi bei Hertha BSC bei der U23, der seit Sommer 22 bei der zweiten der alten Dame spielt. Auf Instagram folgen 1,6 Millionen Menschen, seiner Frau 1,7 Millionen. Dazu kommen noch 1,2 Millionen auf einem gemeinsamen YouTube-Kanal, die Jindawis, und 1,5 Millionen auf TikTok. Ob Nader der U23 sportlich wirklich weiterhilft, keine Ahnung. Sag ich ganz ehrlich. Dafür verfolge ich die Regionalliga Nordost nicht intensiv genug. Aber die Kraft der jungen Teenager-Followerschaft, das wusste Hertha wohl für sich zu nutzen. Und bei seiner Vorstellung war der Online-Shop so überlastet, dass Alarm gelegt wurde. Dadurch dürfte Hertha höchstwahrscheinlich auch Millionen Euro verdient haben. Und sowas Ähnliches, mein erster Gedanke dazu, hat wohl der erste FCN auch gemacht. Ein Spieler verpflichtet, der maximal Viertliga-Niveau hat, also so erstmal mein erster Gedanke, hat aber Millionen Follower. Und ich gehe mal davon aus, dass die FCN-Fanszene fürchtet, dass der Verein so verzweifelt ist, dass man sich mit einem Typen mit Reichweite an Bord holen muss, damit man sich irgendwie relevant oder sich relevant machen kann oder sich vermarkten kann, um dadurch Einnahmen zu generieren. Wenn ein Teil der Leute, jetzt gehen wir davon aus, nur 20.000 Jugendliche, also ein Bruchteil seiner Followerschaft, ein Trikot, was ja im FCN-Fanshop, habe ich gestern auch nachgeguckt, 90 Euro kostet, plus Flock 15 Euro mit seinem Namen, würde der Verein 2 Millionen Euro einnehmen, mal überschlagen. Also das ist schon, ist dann die Frage so, ist die Kritik gerechtfertigt oder nicht?
Ich bin schlecht in Mathe, ich hoffe, du hast das gut
ausgerechnet. Ja, wirklich nochmal nachgerechnet, ich auch, deswegen habe ich nochmal nachgerechnet.
Ja, also ich kann natürlich irgendwie die Ultras ein bisschen verstehen, dass man da Sorge hat, worauf der Verein da so ein bisschen Fokus legt. Hatte ich vorhin ja, klang schon mal so ein bisschen durch, auch bei der Thematik, dass man sich da vielleicht eine etwas andere Vereinsführung wünscht in der organisierten Fanszene. Gleichzeitig kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, Sommer hat immerhin beim VfB 2 und in Darmstadt dritte Liga gespielt, also dass er jetzt nicht qualifiziert wäre für die U23 beim 1. FC Nürnberg, das ist jetzt irgendwie eher schwierig zu sagen, weil das hat er zumindest mal phasenweise nachgewiesen. Wie das jetzt sein wird, das wird dann die Saison zeigen. Ich glaube, er war jetzt dann beim zweiten Einsatz gleich mal offiziell wegen muskulären Problemen nur draußen gesessen. Dafür waren schon ordentlich junge Leute am Start und gut, Platzsturm konnte es dann nicht geben, weil er saß ja nur draußen. Und er ist dann anscheinend auch relativ schnell durch den Hinterausgang verschwunden nach dem Spiel und die jungen Leute haben lange Gesichter gezogen. Lange Gesichter ziehen, sagt man das so?
Naja. Ja, doch, oder? Ja, doch.
Redewendungen, schwierige Sache. Ja, also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann so ein bisschen die Skepsis verstehen. Gleichzeitig, das habe ich vorhin auch ja schon angesprochen und angedeutet, es ist in Zeiten, in denen ein Verein jetzt nicht unbedingt durch sportliche Erfolge überzeugen kann und generell sich ja vielleicht auch ein bisschen das Verhalten vor allem der nachwachsenden Generation so ein bisschen ändert, also dass vielleicht einfach so ein Fußballverein jetzt einfach nicht mehr der Magnet ist, der er vielleicht noch vor 10, 20 Jahren waren. Dann muss man halt eben gucken, wie kriegt man die Leute, wie bindet man sie an sich, wie macht man auf sich aufmerksam. Und da kommt dann natürlich so einer recht gelegen, der eine große Followerschaft hat und vielleicht vor allem andere Leute anspricht. Ob die natürlich dann hängen bleiben beim Verein, ob die dann wirklich ins Stadion kommen, ob das nachhaltig ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber er kommt von hier sozusagen, hat schon beim FCN davor gespielt. Er hat sich dann eben, als er vereinslos war, hat man im Sommer eben schon die Gelegenheit gegeben, dass er sich fit hält bei der zweiten Mannschaft und ja, ist jetzt anscheinend zum Schluss gekommen, dass man ihn dann eben auch dann weiter verpflichtet und dass er da helfen kann. Ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde es ein bisschen hochgehängt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt einen riesen Banner braucht, dieses Thema. Klar, man kann damit aufmerksam machen auf so grundlegende Fragen und Philosophien. Aber man muss das auch ganz realistisch, finde ich, als Fan auch sehen. Wie gesagt, ein Verein, der jetzt nicht gerade Bundesligist ist und der jetzt in den letzten Jahren nicht damit überzeugt hat, dass er da dauernd irgendwie vielleicht einen Aufstieg mitspielt, der finanziell seit vielen Jahren angeschlagen ist. der muss dann vielleicht auch mal gucken, wo erstens Geld herkommt, um dann vielleicht auch wieder die erste Mannschaft zu verstärken. Und der muss gucken, wo die Leute herkommen, die Fanartikel kaufen, die ins Stadion kommen, die dort was essen, was trinken. Also ja, das ist natürlich sehr vielleicht schön gedacht, in Teilen der organisierten Fanszene. Es gibt aber auch genau die Gegenstimmen, die sagen, ja, warum macht ihr da jetzt so ein Fass auf? Das ist einfach die Realität inzwischen.
Ja, definitiv. Also das ist ja inzwischen normal. Und das ist, und das war auch der Punkt, glaube ich, warum das, glaube ich, kritisiert worden ist. Und auch etwas, wenn ich, da ich ja auch Kurvengänger bin und wenn man so die Mentalität oder diesen Spirit da einhaucht, dann fragt man sich ja, warum, also das Thema Nachhaltigkeit, das denke ich mal auch, dass das auch wichtig ist. Im Grunde ist es ja aktuell so, dass sehr, sehr viele junge Menschen nur noch Fans von Messi oder Ronaldo sind und nicht des Vereins. Also ich bin auch überrascht, wenn ich alle paar Tage mal hier in Hamburg ein Trikot von Al Nassr oder Inter Miami sehe. Das gibt's ja auch mittlerweile. Und dass man eher Sorge macht, wenn der Herr Sommer, keine Ahnung, vielleicht in 2 Jahren zu, keine Ahnung, sonst wo hingeht, dass er dann da auch hingeht und jetzt keine Nachhaltigkeit vorhanden ist. Kann aber auch verstehen aus Sicht des Vereins, warum man das auch tut. Also muss immer beide Seiten auch beleuchten. Und Thema, weswegen auch ich dieses Thema angesprochen habe, jetzt nicht unbedingt, weil er jetzt Streamer ist und dieses so ein Präsidentsfall schon mal gab mit Hertha BSC, aber auch was für Videos er macht. Also es ist ja normal, dass, also er ist ja auch mit den ganzen anderen hier, mit den Leuten von Delay Sports gibt's ja auch da in Berlin, diesen Influencer-Verein da, und hier in Hamburg haben wir auch so ein Konstrukt mit, ich glaube Trimax heißt der, beim SC Victoria, bei der 5. Herren haben die sich die Mannschaft aufgebaut. Da auch die Videos und hängen halt auch jeden Abend online im Stream. Ich habe das nicht mitverfolgt, bis wann das geht. Ich habe gestern Abend mal kurz mal reingesehen, weil ich mal aus Recherchezwecken, möchte nur mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin kein Fan. So um 21 Uhr saßen wir noch im Stream. Und auch seine Art von Videos. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt in seinen YouTube-Kanal und noch sehr, sehr komische Videos da total online sind. Auch zum Teil auch ganz, ganz komisch sich zum Thema CSD sich verhalten hat. Also es gibt halt ein Video, wo er auf den Christopher Street Day in Köln reagiert. Also reagiert, du hast halt gemerkt, und wir hatten im Vorfeld drüber kurz gesprochen, er reagiert da nicht, sondern nur ein paar kurze Halbsätze, weil sonst... Er sagt dazu auch nichts, weil er weiß, was er sagen würde, und da würde er mit Ärger kriegen. Weil seine ganze Anhängerschaft und in den Kommentaren, das ist schon nicht sehr cool, was er da macht oder was er da für eine Bühne gibt oder wie er sich präsentiert.
Ja, du hast mich da ein schönes Rabbit Hole reingeschickt. Ich habe mir das Video dann auch angeschaut, dieses 15 Minuten lange, wo ich auch nicht so richtig schlau draus geworden bin. Also er reagiert da drauf, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich fast kaum. Und vielleicht ist es auch besser so, dass er nicht ausführlicher drauf reagiert hat, weil man nicht weiß, was dann rumgekommen wäre. Ich weiß auch nicht, da fühle ich mich dann als sehr alter, weiser Mann, wenn ich dann das anschaue und diese ganze Influencer-Welt einfach auch nicht wirklich kenne und nicht mitkommen, was da jetzt irgendwie der Punkt ist und warum das interessant ist für andere Menschen, sich das anzuschauen. Also es hat mich rätseln zurückgelassen. Wir machen es uns da wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen einfach, dass wir halt gucken, ja okay, der hat da diesen Kanal und diesen Account und sonst wie und so viele Follower. Und dann tut man sich das auch nicht intensiver an. Aber ja, vielen Dank für den Hinweis. Es lohnt sich vielleicht auch mal da nochmal genauer auf die Videos zu gucken, ob die denn da auch alle mit den Werten des Vereins übereinstimmen.
Ja, es gibt auch ein ganz komisches Mallorca-Video, wo die auf Mallorca irgendwie sind und dann in den Club irgendwie gehen und dann, also ich habe das nicht geguckt, also nicht ganz geguckt, also da, wo die auch Frauen an den Hintern fassen und sowas. Also ganz, ganz merkwürdig. Aber nur gesagt, ich lasse es einmal kurz hier stehen, damit alles mal gehört haben und wissen, warum das Spruchband da war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel, wenn einer jeden Abend am Stream ist, also im Grunde, wenn du Profi bist, kann man sagen, okay, du bist 25, du hast vielleicht schon aus, ich sag mal, heutzutage ist mittlerweile, du hast ausgedient mit 25, du wirst nicht mehr richtig Profi, du kannst nicht mehr erst oder zwei Liga spielen, dass du mehr Zeit ins Training stecken solltest, als nur Streams zu machen. Du bist jeden Nachmittag und Abend nur zu Hause und hängst nur auf YouTube rum oder auf Twitch rum oder sonst irgendwas und machst da deinen ganzen Kram. Warum reißt du dich nicht auf für den Verein so? Könnte auch vielleicht ein Punkt sein.
Ja, das kann natürlich auch ein Punkt sein. Also, dass man halt, ich meine, klar, so eine zweite Mannschaft war dann auch schon oft so ein Sammelbecken von einerseits Talenten, denen man wirklich zutraut, dass sie noch diesen nächsten Schritt machen und vielleicht auch mal, ja, Spielern, die dann ja, so ein Abklingbecken sind irgendwie von der ersten Mannschaft oder so, aber die vielleicht nochmal so eine Mannschaft irgendwie ein bisschen anführen sollen oder irgendwas. Aber da passt er jetzt ja in keine der beiden Schubladen rein und wie gesagt, da ist schon relativ offensichtlich, warum man ihn vielleicht an den Verein gebunden hat. Gut, was er jetzt in seiner Freizeit macht, ist natürlich erstmal ihm überlassen, aber ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen schwierig, da auseinanderzuhalten, worauf sein wahrer Fokus jetzt vielleicht liegt. Und ja, also die Prognose aufzustellen, dass er jetzt vielleicht im Fußball, zumindest im Fußball, keine ganz große Karriere mehr hinlegt, ist jetzt wahrscheinlich keine besonders gewagte Prognose und These.
Ja, also wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen. Ich bin mal gespannt, was dann noch passiert. Ich weiß nicht, wie lange er Vertrag bekommen hat. Also auf jeden Fall.
Ja, oder er läuft halt gleich Samstag auf in der Startelf.
Gut, er hat jetzt für die U23, glaube ich, 5 Minuten gespielt. Also kam, glaube ich, kurz rein. Ich denke mal, dass er in die Startelf kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Also denke ich mal für unwahrscheinlich. Aber genau, ich wollte das Thema nochmal hier ansprechen, damit alle Leute draußen wissen, worum es geht und um wem es geht. Und ob er einen sportlichen Mehrwert wirklich bringt, das müssen wir dann im Laufe der Saison dann auch meistens auch für die U23 dann schauen. Okay, also ich habe meine To-Do-Liste, die ich mit dir besprechen wollte, abgearbeitet. Gibt es noch irgendetwas, was wir noch hier in Hamburg über euch oder in der ersten Halbzeit Nürnberg noch wissen müssen? Im Laufe der Woche gab es irgendwas Neues, was wir wissen müssen?
Naja, vielleicht auch nochmal das Sicherheitspersonal schulen, dass niemand auf den Platz rennt und Selfies mit Can Usun macht. Das ist so ein bisschen der neue Superstar in Nürnberg. FC Bayern wollte ihn angeblich in der Sommerpause verpflichten, hat aber sich dagegen entschieden beim ersten FC Nürnberg, wollte ihn weiter halten und das aus gutem Grund. Also ist erst 17, der junge Mann, und ja, erste Kurzeinsätze letzte Saison gehabt und jetzt ist er eigentlich fast nicht mehr wegzudenken in dieser Saison, auch wenn er gegen Magdeburg aus, was der Trainer formuliert, aus taktischen Gründen nicht in der Startelf stand und erst von der Bank kam. Aber ein wahnsinnig talentierter Fußballer. Also wenn er denn den Platz ein bisschen bekommen sollte, dann macht es auf jeden Fall Spaß, ihm zuzuschauen. Da ist wiederum, sofern er gesund bleibt, die Prognose auch nicht allzu gewagt, dass er ja vielleicht irgendwann noch bei ambitionierteren Vereinen als im ersten FC Nürnberg spielen könnte. Also da haben sich alle, wie hat Thomas Tuchel mal gesagt, formuliert, schockverliebt in Can Usun. Ja, den kann man sich schon mal angucken, einfach so als Fußballer, sofern er dann spielt am Wochenende. Und ja, was muss man noch wissen? Ich überlege nochmal. Also ich gehe schwer davon aus, St. Pauli wird in Führung gehen, Nürnberg wird zurückkommen und dann schauen wir halt mal, wie es am Ende ausgeht.
Ah, klingt gut. Und was wäre dein Tipp für das Spiel? Ich darf dich nicht gehen lassen, ohne dass du einen Tipp da lässt.
Ja, gute Frage. Also ich meine, Christian Feld hat sehr gelacht, als er nach dem Magdeburg-Spiel darauf angesprochen wurde, dass das jetzt ja das Topspiel ist. Ist es natürlich sozusagen rein von der Spieltagsansetzung oder von der Spielansetzung. Aber natürlich ist dann doch nochmal vielleicht ein kleiner oder größerer Gap zwischen den beiden Mannschaften aktuell und der Entwicklung so seit der letzten Winterpause. Ja, ein Tipp, wenn ich jetzt wüsste, wie viele Nürnberg jetzt hier zuhören. Also ich glaube schon, dass St. Pauli nochmal einen Schritt weiter ist und würde sagen, dass es trotzdem am Ende ein schönes 2-2 und ein unterhaltsames 2-2 gibt.
Okay, gut. Gut, dann lasse ich mal ein 2-1 da. Mit dem Gegentor, ich glaube, ein Gegentor fällt bestimmt irgendwie. Leider. Alles klar. Übrigens so zu dem jungen Mann, zu dem Usun. Also stimmt, also die ersten paar Spiele, ich gucke auch ein bisschen Zusammenfassung an. Also gefühlt trägt er die Mannschaft. Also es ist gefühlt so wie Schalke, die haben auch einen jungen 17-Jährigen da in ihre Reihen, der gefühlt die Mannschaft anführt und Leistung bringt, gefühlt der Einzige und der ein bisschen das Zugpferd ist, und wenn er nicht da ist, dann naja.
Ja, also sagen wir mal so, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der defensive Anker, da sind es dann doch andere. Das war vielleicht auch der Grund, warum er gegen Magdeburg nicht von Anfang an spielen durfte. Aber offensiv ist es schon so, dass einfach sofort ein Element wegfällt, wenn er nicht auf dem Platz steht. Also wie er sich da so im 1 gegen 1 so durchsetzen kann und dann eigentlich fast immer den guten Ball nach vorne spielt, das ist schon beachtlich und auch welches Selbstvertrauen er hat. Also er ist quasi jetzt erster Elfmeterschütze, hat in wichtigen Spielen, ist er da angetreten. Das ist auch nicht normal mit 17 Jahren, würde ich sagen. Also, wie gesagt, da kann man sich, sofern er denn spielt, glaube ich, schon drauf freuen. Und wenn er ein bisschen Platz bekommt, wenn er keinen Platz bekommt, dann, naja, hat St. Pauli alles richtig gemacht.
Genau. Also ich bin echt gespannt. Ich werde auf ihn achten. Hoffentlich ist er mit dabei. Und ja, sehr gut. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit.
Gerne, gerne.
Und ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Auf ein tolles Spiel.
Ja, das wünsche ich uns auch allen, weil wenn es schon Samstagabend ist, dann wollen wir kein 0-0.
Definitiv. Dann dir eine schöne Restwoche. Grüß deine Cut-Up-Kollegen.
Richtig aus, grüß dich.
Und dann sprechen wir uns nach dem Spiel.
Alles klar, super. Besten Dank, bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.